Backspin. Podcast. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Backspin Podcast Folge. Ich bin Lena und heute im Interview mit Nessie. Nessie war auf meiner Gästewunschliste ganz weit oben, deshalb freue ich mich besonders auf das Gespräch, wahrscheinlich noch mehr als sie. Erstmal hallo, liebe Nessie.
Hallo.
Vielleicht stelle ich dich mal ganz kurz vor für die, die noch nicht mit dir in Berührung gekommen sind bis jetzt.
Gerne.
Du bist Musikerin, Singer-Songwriterin und ich würde dir jetzt mal ganz bescheiden den Titel Königin der Ohrwürmer geben.
Oh.
Kann man sich schon mal auf so eine Visitenkarte drucken, finde ich.
Du schreibst, also auf jeden Fall.
Du schreibst nämlich Songs für dein eigenes Musikprojekt, für Nessie, aber auch mit ganz vielen anderen Artists zusammen und bist da auch in den unterschiedlichsten Genres unterwegs, also von Pop über Rap bis hin zu Techno. Und viele Leute da draußen kennen dich wahrscheinlich unwissentlich und haben schon mal Songs von dir gehört, ohne es zu wissen. Also ich lasse jetzt einfach mal so Scooter fallen.
Das kann sehr gut sein, ja.
Und die Rap-Bubble, würde ich behaupten, hatte ich wahrscheinlich spätestens seit 2019 auf dem Schirm, obwohl du schon viel, viel länger Musik machst. Aber da war dein Feature mit Kool Savas auf dem Song Deine Mutter und ich habe nachgeschaut und der hat jetzt mittlerweile fast 70 Millionen Streams auf Spotify.
Verrückt, oder?
Das ist komplett verrückt und
ja.
Was mir total wichtig ist zu betonen, ist, dass du halt nicht nur so die Hook singst, sondern du hast das geschrieben und ich habe ein bisschen recherchiert und hast das halt einfach im Studio gefreestylt und daraus ist dann dieser Riesenhit entstanden.
Ja, so ungefähr war es. Also es war auf jeden Fall schon verrückt, aber ich bin auch sehr stolz drauf.
Solltest du auch sein. Und das war ja auch erst der Anfang, also seitdem hast du ja immer wieder mit Rap-Artists zusammengearbeitet. Im Studio, aber auch live, worüber ich gern dann auch gleich nochmal mit dir sprechen wollte. Und ja, das mal so ganz kurz zu dir für die Zuhörenden, die dich bis jetzt noch nicht kannten. Das ändern wir heute. Ich hoffe, das war eine gebührende Vorstellung. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute da bist.
Ich freue mich, dass wir das machen.
Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal ganz entspannt an. Wie geht's dir denn aktuell und wie war dein Jahr bis jetzt?
Also ich bin sehr entspannt ins neue Jahr gestartet und habe schon so viele Songs wie wahrscheinlich im ganzen letzten halben Jahr nicht geschrieben dieses Jahr. Also ich habe schon echt gut vorgearbeitet, vor allem für meine eigenen Sachen. Ich war jetzt in der Schweiz und habe da einfach in so einer kleinen Wohnung abgehangen und auf die Berge geschaut und Songs geschrieben. Und deswegen kann ich mich gar nicht beschweren. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück in Berlin und man merkt es auch auf jeden Fall sofort.
So psychisch, dass statt Blick auf die Berge, Blick auf die betonte Wüste
total, wieder am Start total. Ist. Auch so diese Abläufe, die man... Also ich hatte ja vorher meine Routine jetzt da, wo ich war und die war sehr entspannt, ohne Menschen und ohne viel Verkehr oder sonst was. Und jetzt wieder hier zu sein, ist schon, man merkt so richtig, ja, du bist hier schon richtig im Melting Pot. Hier sind super viele Menschen, es ist alles hektisch. Und man selber verfällt auch wieder in so ähnliche Muster. Also ich habe zum Beispiel mir angewöhnt in den letzten 2,5 oder 3 Wochen weniger auf Social Media zu sein. Und man merkt, also ich bin immer noch ziemlich gut darin, nicht drauf zu sein, aber ich merke auf jeden Fall, wie der Drang so, also weil es zu Hause halt das ist, was ich normalerweise mache oder wie es so im Alltag ist. Ja, das sind schon so auch so motorische Sachen, die man dann, man nimmt einfach das Handy in die Hand und will es wieder aufmachen, denkt sich, wofür eigentlich? Also
ja. Das stimmt, das ist so... Die eingespielten Bahnen im Gehirn und
genau.
Das Gehirn geht den Weg des geringsten Widerstands und wenn man das immer und immer wieder macht, dann ist das halt kein kleiner Waldweg mehr, sondern eine Autobahn.
Total.
Und auf der ist man halt sofort wieder drauf, das kann ich sehr gut nachvollziehen und verstehe ich gut. Umso besser finde ich es, dass du dir halt auch so diese Zeit für dich genommen hast, du jetzt in der Schweiz warst, auf Urlaub warst. Ich verfolge auch, was du auf Instagram, wenn du mal online bist, postest und habe da auch gesehen, dass du auch entspannen konntest und einen extrem süßen Hund dort hattest.
Das war eigentlich das Beste an diesem ganzen, an dieser ganzen Auszeit, ja.
Und vor allem, wenn man so auf dein letztes Jahr zurückschaut, finde ich es umso besser, dass du halt auch mit deinen Ressourcen irgendwie umzugehen weißt und nicht einfach mit Vollgas wieder ins neue Jahr startest und dir da die Zeit genommen hast, auch das alles mal so zu verarbeiten, weil du hast letztes Jahr ja unter anderem eine Solo-EP veröffentlicht. B-Seiten aus B. Und zuletzt aber vor allem auch das gemacht, was ja mit so das ist, wo du in deinem Element bist, nämlich live aufzutreten. Und warst bei Samras erster Solo-Tour dabei, so Ende Oktober bis Anfang November.
Genau.
Und wenn ich es mir richtig notiert habe, dann habt ihr in 2 Wochen 11 Shows gespielt.
Das kann, ja, das kommt hin.
So, einmal komplett durch Deutschland durch und dann noch Zürich mitnehmen und Wien auch nochmal. Wie kamst du zu dieser Zusammenarbeit?
Lustigerweise habe ich den Kontakt zu Samra über meine lieben Freunde Busy und Laura. Also Busy und Laura sind auch meine Mastering Engineers. Also die kriegen eigentlich immer meine Songs, wenn sie produziert und gemischt sind, und holen dann nochmal das Beste raus. Und sind natürlich auch mittlerweile gute Freunde geworden. Und Laura ist jemand, dem ich sehr, sehr vertraue, und eine Person, die mir sehr am Herzen liegt und die komischerweise immer mit so Sachen um die Ecke kommt, die man selber nicht erwartet. Und es gab irgendeine Situation, wo Samra einen Kontakt brauchte von jemanden, und den habe ich dann hergestellt. Und dann sind wir irgendwie darüber in Kontakt gekommen und dann hat sich das so ergeben. Also wir haben uns gut verstanden und ja, dann hat er irgendwann gesagt, hey, hast du Bock, mit auf Tour zu gehen? Und ich war so, hä, meinst du das ernst? So, okay, klar, gar kein Problem. Und ja, also seitdem sind wir auch immer mal wieder, also abseits der Arbeit, mal in Kontakt. Und ja, das war eine richtig, richtig coole Erfahrung auf der Tour auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Ich habe nur so ganz bisschen mitverfolgen können, weil du ja selber auch Ausschnitte geteilt hast und so kleine Videos zusammengeschnitten, ja, wo du auch uns ein bisschen hinter die Kulissen mitgenommen hast. Was waren denn so die Momente, die bei dir am stärksten hängen geblieben sind? Kann man überhaupt von so einer Tour sowas wie Highlights mitnehmen?
Also natürlich ist alles ein Highlight, aber ich würde schon, und das klingt super cheesy jetzt, aber ich würde in allererster Linie sagen, die Menschen. Also ich habe wirklich, glaube ich, noch nie so eine lange Zeit, so eine intensive Zeit auch mit Menschen verbracht, die ich alle so lieb gewonnen habe. Also da muss man wirklich einfach sagen, also Samra ist einer der nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, und die ganze Crew drumherum spricht auch für sich. Also da sind keine, also da war niemand nicht nett, da wurde immer sehr drauf geachtet. Wir waren 2 Frauen unter den ganzen Männern auf dieser Tour und es wurde da immer sehr drauf geachtet, dass wir, wenn es möglich war, unseren eigenen Raum bekommen, damit wir uns natürlich in Ruhe irgendwo ausbreiten können. Es wurde immer, wir haben eine extra Wurst, was es bei den Duschen anging und so bekommen, und also da wurde extrem drauf geachtet. Und ja, das Schöne ist, was viele Leute eben dann nicht sehen, die sehen nach außen hin, wie krass perfekt es dann vielleicht abläuft oder wie routiniert das aussieht. Aber man selber bekommt natürlich alle Sorgen, alle Ängste, die ganzen Emotionen auch so, also natürlich auch alle positiven Emotionen nach jedem Konzert mit. Und das ist was, was man teilt und was in dieser Konstellation einfach total schön war, weil es so, man hat richtig gemerkt, so auch gerade nachdem wir ein paar Shows gespielt haben, wir sind so eine richtige Einheit auf der Bühne. Also natürlich ist Samra die tragende Kraft. So, also da war ich selbst tatsächlich auch überrascht, wie krass gut er live rappt. Also es gibt natürlich mittlerweile auch Leute, die das vom Band machen oder nur über ihre Songs drüber so rappen oder so. Und der, ja, zieht es einfach richtig krass durch. Und er klingt einfach noch besser als auf Platte, würde ich sagen. Und es hat es natürlich auch, also die ganze Band war auch super anspruchsvoll. Also der Drummer ist also Paul, super krasser Jazz-Drummer zum Beispiel. Lukas Piano, der auch sowieso Sachen für Sam mitproduziert, ist ein begnadeter Pianist. Und Lukas Luhls, der die musikalische Leitung gemacht hat und Bass gespielt hat, also der ist eigentlich eine Legende. Also es war schon eine wirklich krasse Truppe, die da auf der Bühne stand, und zusammen mit Sony, dem Backup-Rapper, und mir, war einfach richtig toll. War wie eine Familie, die jeden Abend da was Schönes zusammen gemacht hat.
Ja, geil. Ich finde, wenn du so davon erzählst, merkt man auch einfach, wie du sofort wieder so zu strahlen anfängst, und man sieht dir richtig an, dass das eine extrem schöne Erfahrung war. Und ich stelle mir so eine Tour aber auch irrsinnig anstrengend vor. Also das ist eh auch gerade gesagt, so als Außenstehende oder als Publikum kriegt man dann ja nur so die fertige Show mit. Aber hat eigentlich keine Ahnung, was da im Hintergrund abläuft und soll man ja auch gar nicht unbedingt haben. Aber allein dieser Dauerritt an Adrenalin und Endorphinen jede Nacht muss ein Wahnsinn sein. Wie bist du da danach wieder so zurück in den Alltag beziehungsweise in die, ich sag mal, normale Realität gekommen nach so einem Fiebertraum über 11 Tage?
Ja. Also natürlich ist es super anstrengend, auch auf Tour zu sein. Also gerade wenn man so in der Winterzeit rumtourt, alle sind irgendwie krank geworden und oder waren es spätestens am Schluss. Man ist ja auch einfach oft auf engem Raum zusammen. Aber wir haben es trotzdem alles irgendwie hinbekommen. Und danach fällt man natürlich in das sogenannte Tourloch. Also da ist man so ein bisschen, was ist eigentlich mein Leben und was ist eigentlich meine Aufgabe? Weil normalerweise weißt du, ah, ich stehe irgendwann auf, dann gehe ich ins Gym oder dann erledige ich Sachen, die ich erledigen muss. Dann ist um 15 oder 16 Uhr Soundcheck, dann ist Abendessen, dann macht man sich fertig für die Show. Und also man hat dann natürlich so einen Ablauf drin. Und wir hatten, wie gesagt, auch sehr wenig Off-Days. Das heißt, wir haben teilweise 4 Shows nacheinander gespielt. Wahnsinn. Und da bist du dann natürlich erstmal zu Hause so, ja, und jetzt? Aber auch das vergeht, ne? Also ich finde, das Schlimmste ist, ich muss immer sofort heulen, wenn ich Leute kennenlerne, die schätzen gelernt habe und dann geht man nach Hause und jeder lebt so wieder sein Leben für sich und da bin ich eher so die Heulsuse für, auf jeden Fall.
Das kann ich total nachvollziehen und das versetzt mich so ein bisschen zurück in meine Jugend, weil ich lang Handball gespielt habe und da so auf Handballreisen, was kann man natürlich jetzt nicht mit einer großen
Musiktour
vergleichen.
Naja, am Ende ist das alles wie Klassenfahrt so ein bisschen.
Ja, und genau, dieser Abschied danach und dann das Fragezeichen so, okay, und was jetzt? Du hast mir jetzt auch ein bisschen so die nächste Frage beantwortet, nämlich einfach, wie es dir danach so psychisch ging. Also körperlich hast du auch schon gesagt, dass du krank warst.
Total.
Aber ja, auch so vom Kopf, ob das echt so deutlich spürbar war, dieses Tief nach diesem extremen Peak.
Total, aber gleichzeitig nimmt man ja auch so viele schöne Erinnerungen mit, die einen auch wieder inspirieren und motivieren, andere Sachen zu machen. Aber ja, die ersten 2 Wochen nach Natur sind eigentlich, kannst du, glaube ich, jeden fragen. Außer du bist danach super busy. Also ich war danach auch direkt wieder arbeiten und war auf Reisen, was ganz gut war. Aber die Quittung war dann, dass ich so krank danach war, dass ich wirklich bis Ende des Jahres krank geblieben bin. Und ja. Das hat es dann auch nicht besser gemacht. Aber ja, Tourloch ist real.
Der Körper ist halt auch smart und holt sich halt dann einfach so diese Ruhe mit Gewalt, indem er krank wird, wenn er sagt, okay, ich brauche jetzt einfach mal Zeit, um mir da Energie zu tanken.
Total, total.
Und ich meine, also die Tourbegleitung war ja das eine, aber so das ganze letzte Jahr von dir hast du ja voll viel Energie in auch so diese Zusammenarbeit mit anderen Artists gesteckt. Und deshalb wollte ich darüber auch gern mit dir heute sprechen, weil ich gesehen habe, dass du vor kurzem aus dem Urlaub auch einen Beitrag geteilt hast, wo du erzählt hast, dass du jetzt gerade wieder alleine an Dingen arbeitest. Du hast das ja auch vorher kurz erwähnt. Und dass es für dich voll herausfordernd ist, diesen Switch zu machen von diesem Alltag, ich bin im Studio mit vielen anderen Leuten, zu ich sitze wieder ganz alleine an Dingen dran, ich schreibe alles für mich allein, ich denke mir alles alleine aus. Und hast aber auch gemeint, dass es, obwohl es so eine Herausforderung ist, auch voll schön ist und befreiend, dass du in diesem Schaffensprozess wieder für dich bist. Woher kam dieser Impuls, dass du auf einmal wieder gesagt hast, ich will wieder mit meinen Gedanken und Ideen allein sein und daraus jetzt was machen?
Also A, hat es sich natürlich angeboten in der Zeit, in der ich in der Schweiz war. Und das war auch was ich unbedingt mal wieder machen wollte, weil auch das hängt bei mir ein bisschen mit diesem ganzen Social-Media-Zeug zusammen. Was mir unfassbar aufgefallen ist, dass man seine Individualität und seine Uniqueness verliert, wenn man sich zu sehr daran orientiert, was eigentlich gerade um einen rum passiert und ob man will oder nicht. Also ich beobachte das immer so, dass ich sehe, wie viele Leute die gleichen Sachen machen, die gleichen Themen besingen, die Musik sich gleich anhört und das geht weiter bis zu irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die aber alle gleich aussehen. Also vor allem bei Frauen natürlich, ich sehe das bei Frauen mehr, weil ich als Frau, ich definiere mich natürlich auch über Oberflächlichkeiten, davon bin ich nicht frei. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ich in an einem Punkt in meinem Leben bin, an dem mir alles egal wäre, was von außen kommt. Aber auch ich erwische mich dabei, wie ich mir denke, ah, vielleicht müsste ich mir auch mal langsam irgendwas ins Gesicht spritzen lassen oder vielleicht sind die Lippen doch ein bisschen zu schmal oder vielleicht müsste ich doch noch mal ein bisschen mehr abnehmen oder vielleicht ist Gewichtheben auch nicht das Richtige. Vielleicht müsste ich irgendwie einfach dünn sein oder so. Also so natürlich verbunden mit sehr vielen Oberflächlichkeiten. Und dann sehe ich, hey, alle Leute haben die gleichen Kleidungsstücke an. Die Leute benehmen sich gleich, die Wohnungen sehen gefühlt gleich aus. Ich will das alles nicht. Und dann stelle ich mir immer wieder die Frage, also natürlich ist es immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, wenn man heutzutage Musikerin ist oder Musiker oder Künstler oder wie auch immer, dass man sagt, will man jetzt einfach nur erfolgreich sein? Oder willst du halt Kunst machen? Und ich weiß, dass wir in einem Land leben und in einer Zeit leben, wo Kunst vielleicht jetzt nicht so geschätzt wird, aber ich denke mir, was macht mich langfristig glücklich? Und jetzt habe ich diesen großen Bogen geschlagen, aber für mich ist, mir ist wieder bewusst geworden, warum ich Musik mache, warum ich mit Musik angefangen habe und dass Musik für mich kein reines Produkt ist. Man ist selber in dieser Industrie irgendwie natürlich immer ein Produkt und auch das, was man herstellt, in Anführungszeichen. Aber am Ende des Tages habe ich Musik gemacht und angefangen zu machen, weil ich eine Vorstellung hatte davon, wie es klingen soll und weil ich Sachen hatte, die ich mir von der Seele schreiben wollte und es mir danach besser ging. Und in dieser Zeit in der Schweiz jetzt, wo ich mein Handy auch einfach mal habe sein lassen, ist mir aufgefallen, wie meine Kreativität zurückgekommen ist. Ich auf einmal Ideen hatte, an die ich selber gar nicht mehr geglaubt habe, dass ich sie haben kann. Und ich habe mich getraut, so das klingt jetzt total bescheuert, ich habe mich getraut, mich alleine hinzusetzen mit einer Gitarre, die ich eher schlecht als recht spiele und auch einem Keyboard, das ich eher schlecht als recht spiele, mich hinzusetzen, Ideen aufzunehmen und die meinem Produzenten zu schicken. Nur um dann die Antwort zu bekommen, hey, ich finde alle deine Ideen geil. Und ich mir gedacht habe, wow, ich kann's ja. Was also, nur weil ich vielleicht die Validierung in verschiedenen Sachen nicht so bekomme, weil ich nicht 100.000 Instagram-Follower habe oder 700 Milliarden Streams auf jedem Solo-Song von mir, mache ich trotzdem gute Musik. So. Und Leute sehen das. Und Leute, die ich sehr schätze, verstehen meine Vision. Und deswegen ist das für mich jetzt das Schönste und das Beste gewesen, rauszufinden und zu sehen, ey, es ist auch cool, anders zu sein und nicht das zu machen, was andere Leute machen, sondern das, wonach dir ist, weil nur da kannst du dann am besten drin sein.
Absolut. Ja, einfach das alles.
Sorry, das war jetzt sehr lang, aber
nein, ich hoffe, nicht entschuldigen dafür. Du hast nur wichtige Sachen gesagt. Ja. Und ich finde es voll spannend, was du gerade auch so geschildert hast, dass das so der Prozess war, durch den du jetzt in deinem Urlaub zum Jahresbeginn gegangen bist, weil ich mir zum einen denke, so ist doch voll die gute Einstellung, in das Jahr reinzustarten und das irgendwie für sich wieder so neu zu definieren. Und was mich total überrascht, ist, dass so in der Außenwahrnehmung du eine Künstlerin bist, die auf so was gerade sich verkaufen lässt oder was gerade so in der Masse auf Social Media konsumiert wird, eh schon lange scheißt und dein Ding machst und dann, dass du dann aber trotzdem sagst, du musstest da selber so wieder drauf kommen und dich daran eigentlich wieder erinnern und deinen Fokus zurück auf dich legen und deine Kunst und deine Musik, ist total spannend, weil es halt auch einfach zeigt, wie wir von dem permanent zugedröhnt werden und
total.
Auch wenn man es einmal überrissen hat, sich halt wieder darauf so zurückbesinnen muss.
Ja, ich muss dazu sagen, natürlich bin ich und war ich das sicherlich auch die ganze Zeit, aber das heißt nicht, dass ich frei davon bin, mich beeinflussen zu lassen. Also ich habe auch zum Beispiel ein komplettes Album gemacht, was ich zum Großteil verworfen habe. Also weil ich mir danach einfach gedacht habe, ich habe Sachen gemacht, die Leute von mir erwartet haben, anstatt dass ich Sachen gemacht habe, die ich richtig cool finde. Und ich weiß auch, dass es vielleicht, wie sagt man das vernünftig? Ich weiß auch, dass es vielleicht jetzt nicht das ist, oder die Art Musik, von der ich mache. Ich sage ja immer, es ist super einfach zu verstehende Popmusik, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland, wenn es sich nicht so anhört wie irgendwas anderes, was man schon kennt, man es sehr viel schwerer einfach hat, gehört zu werden. Aber ey, das, auch das ist für mich kein Grund, das nicht zu machen, weil ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr noch im Dezember ein ganz kleines Konzert gespielt. Da waren irgendwie 200 Leute oder so. Die fanden das alle toll. Die sind alle sogar für den zweiten Part geblieben. Und da war ich so, ey, genau deswegen mache ich's. Und selbst wenn mir nur zwei Leute zuhören, darum geht's.
Ja, denke ich auch. Ich wäre sehr gern bei dem Konzert da gewesen übrigens, war leider nicht mehr in Berlin und sehr traurig. Vielleicht können wir am Ende nochmal drüber reden, was so live-technisch vielleicht auf dem Programm ist.
Sehr gerne.
Ich würde sehr gerne noch kurz bei diesem Thema mit anderen und auch für andere schreiben im Vergleich zu alleine an deinen eigenen Projekten schreiben, reingehen, weil was mich da sehr interessieren würde, ist so diese inneren Kritiker, die man ja immer überall mitnimmt und die vielleicht mal leiser, mal lauter sind und mit laufender Erfahrung als Künstlerin wie bei dir hoffentlich immer leiser werden. Wie präsent sind die, wenn du mit anderen zusammenschreibst, und wie präsent sind die, wenn du mit dir alleine bist? Gibt es da einen Unterschied?
Also an guten Tagen habe ich gar keine Zweifel. Aber die meisten Tage habe ich, also vor allem, wenn ich auch mit Leuten im Studio bin, wo ich selber weiß, also das ist was, an dem ich sowieso arbeite, aber ich habe mir noch nie genug Credit gegeben dafür, was ich mache, sondern habe es eher immer hinterfragt, ob das gut genug ist. Und dieses Gefühl, nie gut genug zu sein, ist natürlich auch irgendwie so. Ich habe ja jetzt schon ein, zwei ganz erfolgreiche Sachen irgendwie mitgemacht. Aber da darf man auch nicht vergessen, ich habe da noch nie die Wertschätzung erlebt, die ich, glaube ich, gebraucht hätte oder mir gewünscht hätte, sondern ich muss trotzdem immer noch bei jedem Song, an dem ich mitgearbeitet habe oder so, immer noch betonen, das habe ich mir auch ausgedacht und das habe ich nicht nur gesungen oder, ne? Und das finde ich schon ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so, also ich weiß auch nicht, was ich mir vorstelle, was dann so der Dank ist. Also natürlich monetär wäre das toll, wenn sich das irgendwie noch mehr äußern würde oder wenn man auch mal öffentlich irgendwie den Credit bekommen würde. Aber also das ist eher immer ein, also selbst wenn man denkt, man schwimmt jetzt ganz bequem, ist es immer noch ein bisschen so ein Abstrampeln, würde ich sagen. Und genau das ist es auch in jeder Session. Also je größer der Künstler ist und je krasser in Anführungszeichen die Leute, die mit im Studio sind, desto mehr setze ich mich auch meistens automatisch unter Druck. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, an denen ich gerade arbeite, weil wenn ich dann alleine bin und alleine arbeite, habe ich das auch. Also da habe ich mich eine Zeit lang gar nicht getraut, irgendwelche Ideen jemandem zu zeigen, weil ich gedacht habe, es ist zu schlecht. Und ich habe jetzt so einen Moment gehabt, wo ich einfach so eine ganz krasse Dankbarkeit verspürt habe, dass ich Musik machen kann. Also alleine die Möglichkeit zu haben, das ist super cheesy wieder, zu hören, zu singen, zu schreiben, die Zeit sich dafür nehmen zu können. Und natürlich, ich habe viel dafür getan, dass ich jetzt irgendwie davon einigermaßen entspannt irgendwie mein Leben bestreiten kann. Aber auch nach wie vor, ne, ist es immer noch ein Strampeln. Aber da habe ich so einen richtigen Moment der Dankbarkeit verspürt und war danach so, ich bin so gemein zu mir, obwohl ich so viele coole Sachen schon gemacht habe. Und ich versuche mir mal vor Augen zu halten, dass so wie ich mit mir rede, wenn eine Freundin oder ein Freund mit mir so reden würde, ja, wäre ich noch mit der Person befreundet. I don't think so. Voll. Und das ist eigentlich voll traurig, weil am Ende des Tages verbringst du am meisten Zeit mit dir und ich finde es auch ganz wichtig, gut zu sich zu sein, aber den Großteil meines Lebens habe ich das halt nicht gelernt, sondern ich war eher ein krasser People-Pleaser und das hat sich bei mir in so viele Bereiche irgendwie ausgeweitet, dass ich halt so überkrasse Selbstzweifel an mir habe. Und Social Media macht es wirklich nicht besser, weil man dann denkt, keine Ahnung, ich fahre schon ein cooles Auto, ich habe eigentlich eine coole Wohnung, ich mache coole Reisen, ich sehe nicht aus, als ob ich gegen den Schrank gelaufen bin, so. Aber trotzdem ist man nicht gut genug, weil man die ganze Zeit was anderes suggeriert bekommt. Und ich glaube, deswegen ist es für mich gerade auch so ein bisschen revolutionär, dass ich sage, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen, da lief immer irgendwas. Und jetzt ist es halt, oder dann ist es in Social Media umgeschwappt. Und das ist eigentlich gar nicht geil für uns. So.
Ist so.
Ja.
Und es sind ja oft so die Sachen, die eigentlich simpel sind, aber in der Umsetzung nicht unbedingt einfach, die aber den größten Einfluss darauf haben oder hätten, wie wir uns allgemein im Alltag fühlen.
Total. Und ich denke mir auch so, die Menschen sind auf Social Media so gemein zueinander. Es ist also kein Wunder, dass man irgendwann auch irgendwie anfängt, negativ zu denken oder eben sich selbst anfängt, schlechter zu bewerten, weil Menschen im Internet, wo man übrigens auch alles mieten, ausleihen und bearbeiten kann, irgendwas anderes zeigen. Und man darf halt auch nicht vergessen, im Internet zeigt man meistens nur die Sachen, die gut sind, die man zeigen will. Also ich glaube nicht, dass da Menschen sitzen, die vermeintlich alles haben und sagen, ey, mir geht's scheiße. Obwohl ich alles habe, vermeintlich.
Ja,
aber so ist es in der Realität. Also da kann ich auch sagen, ich habe jetzt genügend Menschen in meinem Leben durch diesen Beruf kennengelernt, die auch also aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und auch so was Monetäres angeht, kommen. Und da, also die Leute, wo man denkt, ey, die haben doch alles, muss doch ein geiles Leben sein, sind auch nicht glücklich. Also wo liegt das Glück drin? Ne? Und da denke ich mir wieder, Individualität. Das machen, was einen selber glücklich macht und nicht gucken, was die anderen machen.
Ja. Hängt damit auch irgendwie so zusammen, hast du so einen Wunsch nach Unabhängigkeit in deiner Kunst, im Sinne von, dass du auch alles selber machen kannst? Weil du spielst ja Instrumente. Du hast eine krasse Stimme, die ja auch dein Instrument ist, und lernst selber produzieren auch. Also auch wenn du jetzt vorher meintest, du schickst deinem Producer irgendwie Ideen, aber im Endeffekt könntest du ja theoretisch, ich sag mal, von der Idee bis zum fertigen Produkt, jetzt mal unabhängig davon, ob es deinen Ansprüchen genügt am Ende, alles selber machen.
Ja, also wenn ich mich da ins Produzieren ein bisschen reinfuchse, dann sicherlich, ja. Aber das ist ja auch, also ich bin ja super frei in meiner Kunst, was ich mache. Also mittlerweile, ich bin ja jetzt auch independent. Also es ist natürlich auch nochmal irgendwie was anderes, dass man selber sagen kann, so viele Songs release ich, das ist der nächste Song. Und natürlich bespricht man das auch alles in einem Team, aber es ist natürlich jetzt schon eine andere, also ich habe andere Freiheiten in Anführungszeichen, obwohl mir nicht jetzt so viele Steine in den Weg gelegt worden sind, wenn ich es jetzt mal überspitzt ausdrücken will. Aber für mich ist das Kreieren mit anderen Menschen auch schön. Also ich will ja auch nur mit Produzenten zum Beispiel zusammenarbeiten, wo ich weiß, die haben einen, also die sind ästhetisch, was die an Musik gut finden oder produzieren können oder wie versiert die an ihren Instrumenten sind. Das ist für mich zum Beispiel auch super wichtig.
Mhm. Ja. Ich weiß ja, dass du diese Woche einen Videodreh hattest.
Ja.
Und jetzt bin ich ein bisschen neugierig und will nachbohren, ob du schon was verraten willst, was
ich jetzt noch so nicht sagen. Ich kann es noch nicht sagen, außer dass es was ist, also jemand, den niemand erwarten wird. Keiner, also es ist kein junger Rapper oder irgendwie sonst was, sondern es ist eigentlich eine krasse Legende. Und es wird auch eine Neuaufnahme eines schon bestehenden Songs sein. Also ich habe da ausnahmsweise nichts dran geschrieben, sondern ich habe einfach nur gesagt, hey, das ist so eine coole Anfrage, die ist für mich, da ist jemand, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist und eine sehr tolle Geschichte hat, der mich fragt, ob ich auf diesen Song mit aufspringen möchte. Und das habe ich getan. Ja.
Okay, sehr spannend. Ja, ich hoffe natürlich, dass dieses Jahr auch viel Nessie-Musik kommt.
Das wird's auf jeden Fall. Also ich bin fleißig.
Bin ich schon mal beruhigt.
Ich bin fleißig am, habe ich ja vorhin schon gesagt, am neue Songs schreiben, und wir haben auch noch ein paar in der Schublade, die jetzt fertig gemacht werden. Und ja, also ich freue mich einfach drauf, weil die letzten 3 oder 4 Songs, die ich released habe, sind alle, also bis auf der EP, da waren glaube ich 2 Songs bei, die ich nicht alleine geschrieben habe. Aber ansonsten alle Solo-Songs, die ich veröffentlicht habe, sind alle wieder 100% written by me. Und das, finde ich, hört man auch. Und das macht mir gerade richtig viel Freude, auch so zu wissen, ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, wo gehört man hin, wer ist man eigentlich musikalisch und so. Und da nicht zu schauen, was machen eigentlich andere Leute, sondern was mache ich eigentlich? Das ist der Maßstab.
Ja, ja, absolut. Weil du vorher auch meintest, dass auf Social Media auch immer nur so diese schönen Seiten gezeigt werden. Was mir da bei dir auch positiv auffällt in Bezug auf Songs schreiben oder generell kreativ sein, ist, dass du auch zeigst, dass das halt trotzdem noch harte Arbeit ist, auch wenn es Kreativität oder in diesem ganzen Kreativkosmos stattfindet. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das viele Leute, die dann quasi so am anderen Ende der Kette das einfach nur sich anhören, überhaupt sehen und wissen wollen, weil es soll sich auch leicht anfühlen und es soll alles schön und aufpoliert sein und man möchte vielleicht beim Anhören von Songs gar nicht daran erinnert werden, was da alles dahinter steckt. Aber ich finde, dass diese romantisierte Vorstellung von man wird von der Muse geküsst und dann fließt das alles durch einen durch und auf einmal ist der Hit da, auch ein bisschen die Schweißarbeit, die da drinnen steckt, diskreditiert und so manchmal ein bisschen klein macht. Das ist zumindest so mein Zugang. Warum ist dir das ein Anliegen, diesen Aspekt überhaupt zu zeigen?
Also A, teile ich das, weil es ein Teil meiner Musik ist. Also, und ich das auch total wichtig finde, dass die Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, dass die meisten Künstler, die auch gefördert werden oder gehypt werden, die schreiben ihre Songs halt nicht selber. Die sagen dann, oh ja, ich war im Studio und es war so krass. Und ich kann dir ganz genau sagen, ja, die sitzen da den ganzen Tag und sind an ihrem Handy und sagen zu Vorschlägen von Menschen, die kreativ sind, die in dem Raum sind, ja oder nein. Aber es wird nach außen hin als was ganz anderes verkauft. Und ey, das ist total okay. Aber das sind für mich Interpreten und Entertainer. Und da sage ich es nochmal, wir leben in einem Land, wo wirklich Kunst, Künstler, Menschen, die das selber machen und die wirklich eine Vision davon haben, fast gar nicht gefördert werden. Also ich sehe die wenigsten, die irgendwo in den großen Playlisten oder sowas stattfinden, die selber Künstler sind. Und ich finde das eigentlich erschreckend, weil ich denke mir so, ich höre mir ja natürlich gerne auch Musik an von, keine Ahnung, ich habe früher auch die ganze Zeit Christina Aguilera oder was weiß ich nicht gehört, was ja Popmusik ist, die irgendwie maßgeschneidert auf den Konsumenten ist. Aber der Unterschied ist, Christina Aguilera ist eine überkrasse Sängerin. So. Und die schreibt auch Songs, aber ey, wenn sie die Songs da nicht selber geschrieben hat, ist mir scheißegal, weil die geht auf die Bühne und performt krass. Aber die meisten, und da auch wieder no hate, so, aber ich finde, das fehlt uns halt total. Also uns fehlt es an authentischen Künstlern, Künstlerinnen, dass die eine Bühne bekommen, die auch eine Geschichte dazu zu erzählen haben. Also ich mache das, ich will jetzt nicht mal von mir ausgehen, aber ich kann jetzt mich nur irgendwie mit einbringen. Ich finde es zum Beispiel super cool, wie das ist, den Leuten, die zum Beispiel bei einer Live-Show dabei sind, zu erklären, warum ich einen Song geschrieben habe. Und da zu sitzen und denen dann den Song zu präsentieren. Und natürlich, es gibt Menschen, denen ist das total egal, aber es gibt auch Menschen, die sich eben für die Person, für die Musik, für den Song interessieren. Und da finde ich das einfach cool, dass jeder kann natürlich seiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen und sagen, ich höre in diesem Song das und das. Aber ich kann dir auch genau sagen, was durch meinen Kopf gegangen ist, als ich den Song geschrieben habe. Und das finde ich, ist total schön, auch das miteinander zu teilen, weil wie gesagt, man ja auch Ängste und eben nicht so gute Momente da drin verarbeitet. Und das wiederum, finde ich, formt so voll den krassen Bond zwischen Zuhörer und Künstler. Also weil da jemand, also natürlich können das Interpreten oder Menschen, die ihre Songs geschrieben bekommen, auch machen, aber es ist fake. Es ist einfach nicht echt. Weil das, also, und jetzt will ich nicht sagen, oh, Leute können nur Musik machen, wenn sie ihre Songs selber schreiben. Darum geht's nicht. Aber es ist was anderes. So.
Ja, absolut. Ich finde auch, dass es da einfach mehr Sichtbarkeit braucht für die Leute, die diese kreative Arbeit machen. Was halt auch ein Grund ist, warum ich dich heute einladen wollte und mit dir sprechen, um halt auch so diesen Beitrag, den ich dazu geben kann, zu leisten und zu sagen, ich möchte auch einer Person, die diese Arbeit danke. Macht und die halt ein Stück von sich selber durch ihre Texte in ihre Kunst steckt, da so die Plattform geben und einfach dafür sorgen, dass auch du da mehr Sichtbarkeit bekommst.
Danke. Mir bedeutet es ja auch total viel. Ich finde es auch wichtig, eben, dass man darüber spricht. Also nochmal, dass das eine nicht verwerflich ist, steht völlig außer Frage, ja, aber das, was ich in unserer Gesellschaft so krass vermisse, ist Authentizität und Gemeinschaft. Und das findest du halt nicht, wenn du die ganze Zeit vorgibst, was zu sein, was du nicht wirklich bist, finde ich.
Ja, aber ja. Musikalisch ist das vielleicht im Hip-Hop noch am ehesten vertreten, weil das ja auch irgendwie so zu den Grundwerten gehört, so einfach auch so die eigenen Geschichten zu erzählen.
Aber sei mal ehrlich, ja, also
weiß ich doch.
Es gibt super viele coole Künstler in Deutschland, die genau das machen, die aber nicht die Plattform bekommen. Vielleicht langsam ein bisschen, aber ja, wenn man sich mal fragt, wo ist Hip-Hop eigentlich entstanden? Hip-Hop ist nicht dieses ganze Flexen und irgendwelche Bitches und sonst was, sondern Hip-Hop ist aus dem Struggle entstanden. Und ich persönlich höre mir auch viel lieber solche Songs an. Also natürlich kann ich mir auch mal Songs anhören, die, wir haben uns neulich drüber unterhalten, Pure Water von Migos zum Beispiel, ist ein richtig geiler Track, einfach nur, weil da ein Adlib kommt, was ich super catchy finde. Aber das kann ich mir nicht jeden Tag anhören, so. Und mich interessieren viel mehr die Leute, die was zu erzählen haben.
Ja, ja. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Gibt's für dich Dinge, die du brauchst, oder hast du irgendwelche Tools oder Rituale, um in diesen Kreativmodus zu kommen?
Ich habe es versucht, mir möglichst abzugewöhnen, weil früher habe ich immer gedacht, ich kann nur mit Alkohol schreiben. Und das habe ich auch zuhauf gemacht. Und jetzt bin ich eher so, hey, ich muss die Fähigkeit haben, auf meine Kreativität 24/7 in jedem Moment zugreifen zu können. Und das funktioniert besser ohne Alkohol und ohne irgendwas. Und ja, wieder auch eine Herausforderung, bei sich zu sein, achtsam zu sein, da zu sein, sich Gedanken zu machen, nicht ablenken zu lassen. Für mich sehr schwer, aber
ja. Es ist ja auch so dieses bisschen dieses romantische Bild von einer Künstlerin oder einem Künstler, die ihre Kreativität aus dem Schmerz zieht und total aus eigentlich negativen Umständen und eigentlich so in diese düstere Welt und in die Dämonenwelt rein muss, also, um was Schönes draus zu machen.
Das funktioniert auch alles, gar keine Frage. Also wenn man glücklich ist, fällt es auf jeden Fall manchmal schwerer, ein paar Songs zu schreiben. Aber was ich sagen muss, ist, mir kommen die meisten Ideen zwischendurch. Also ich singe das dann in mein Handy rein und dann setze ich mich irgendwann hin und fange an, dran zu arbeiten. Und das ist sehr viel mehr als ein normaler Job, als man es sich wahrscheinlich vorstellt, weil man auch diese Consistency haben muss, dass du wirklich dich dann auch hinsetzt, zweimal, dreimal, viermal die Woche mit deiner kleinen Idee und daraus dann einen Song machst.
Ja. Hast du das mittlerweile echt schon so auf Abruf, dass du sagst, okay, ich habe entweder schon eine kleine Idee und an der arbeite ich jetzt, oder ich setze mich jetzt hin und gebe quasi den Raum für Ideen, damit die überhaupt erst entstehen können?
Also meistens ist es so, dass mir die Idee kommt und ich sie ins Handy reinsinge oder mir was aufschreibe. Manchmal, also es kommt in verschiedenen Formen, meistens in Melodien und ungefähr phonetischen Fetzen. Und dann ja, setze ich mich ans Keyboard, gucke, was für Akkorde das sein könnten, und dann versuche ich da ein Gerüst drum zu bauen und das dann mal kurz einzusingen. Manchmal schreibe ich auch schon drauf. Manchmal ist es aber auch so, wenn ich zum Beispiel im Studio bin mit einem Produzenten und der einfach Akkorde spielt oder irgendwas anbietet, dann kommen bei mir sofort Ideen. Also für mich persönlich alleine funktioniert es besser, wenn ich schon die Idee habe, weil ich nicht so überversiert am Klavier oder an der Gitarre bin. Dafür bin ich dann zu ungeduldig, dass es dann gleich cool klingt. Oder, ne, also wenn ich die Vision habe, dann kann ich es mir besser vorstellen. Und dann denke ich mir, okay, mein Produzent Philipp, der kriegt das schon hin, das so zu machen, wie ich es mir vorstelle. Manchmal sind es auch, also ich hatte neulich eine Idee für eine Gitarrenmelodie, dann spiele ich die auch irgendwie mit Ach und Krach ein und kriege dann auch was hin. Aber wie gesagt, meistens ist die Idee schon vorher da. Und wenn ich keine Idee habe, dann höre ich mir einfach meine Sprachmemos durch. Und da ist immer eine dabei.
Voll gut, so eine kleine Bibliothek, die immer wieder so die Nachricht gibt, hey, ich kann's ja, wenn vielleicht mal der Kopf sagt, heute ist nicht.
Ja, oder auch so, also ich schreibe sehr viele Texte auch einfach in meine Notizen und ich habe verschiedene Bücher, in die ich immer Sachen reinschreibe und so. Und wenn mal wirklich gar nichts da ist, vor allem für meine eigenen Sachen, dann lese ich mir da einfach Sachen durch und denke mir, oh, gar nicht so doof, wie ich dachte, und dann wird's verwendet.
Weil wir vorher drüber geredet haben, merkst du jetzt, oder ich glaube, das hast du vorher auch erwähnt, dass seit du weniger auf Social Media bist, diese Energie, die du dadurch einsparst, so fließt die in kreative Energie?
Ja, also total. Und man hat auf jeden Fall einfach so krass viel mehr Zeit. Also ich meine, meine Screenzeit lag bei 6 Stunden oder so. Also nicht jetzt durchgehend auf Instagram und TikTok, aber so, natürlich benutzt du dann auch mal Maps oder keine Ahnung. Aber ich war schon bestimmt 3, 4 Stunden am Tag auf Social Media. Das ist einfach Zeit, die weg ist. Und jeder kennt das bestimmt. Du fängst an zu scrollen und auf einmal ist eine Stunde vorbei.
Ja, es ist, wenn man es addiert, ist es eigentlich mindestens ein Teilzeitjob.
Total.
Zusätzlich zu dem Job, den man eben schon macht.
Genau, und die Zeit jetzt, die nutze ich halt damit, dass ich, keine Ahnung, ich habe dann in der Schweiz wieder angefangen, so Atemübungen zu machen. Ich habe gelesen super viel und ja, habe einfach auch mal nichts an und bin einfach auch mal nicht die ganze Zeit da, weil was man auch lernt ist, du verpasst absolut gar nichts. Also irgendjemand sagt dann vielleicht, hast du nicht gesehen in meiner Instagram-Story? Nee, habe ich nicht. Also und jetzt?
Ja.
Also, ja.
Social Media ist halt auch eine Ablenkung. Also es ist, funktioniert ja auch ein bisschen wie so eine Art Stresskiller, obwohl es eine andere Art von Stress erzeugt. Aber
total.
Ich beobachte das bei mir, dass so mein Drang, mich mit dem Bildschirm abzulenken, proportional ist zu meinem Stresslevel und das dann fast wie so ein virtueller, ja, wie so ein virtuelles Schmerzmittel funktioniert.
Total, aber gleichzeitig überfordert es uns noch mehr, als uns wahrscheinlich der reguläre Stress, den wir haben, überfordert, weil so viele Reize gesetzt werden und es ja so unfassbar viele Daten sind, die für, also ich glaube sowieso, das ist alles ein bisschen too much Technik und zu viele Informationen für unser zartes Menschenhirn ist. Und wie gesagt, für mich hat das einfach echt viele negative Emotionen ausgelöst und die mir dann erst so bewusst sind und dass es wie eine Sucht ist einfach, dass man immer zu diesem Telefon greift. Und das finde ich gruselig. So.
Ja, total. Ich finde es sehr stark, dass du da auch so deinen eigenen Social-Media-Konsum reflektierst und um das auch irgendwie ein bisschen positiver zu beleuchten, du nutzt deine Plattform ja auch für gute Dinge, also zum Beispiel diesen Community-Sonntag, wo deine Follower, FollowerInnen dir Fragen stellen können oder auch einfach nur mitteilen, womit sie gerade beschäftigt sind oder strugglen.
Total.
Gibt es irgendwelche Pläne, was du damit so in der nächsten Zeit machen möchtest oder möchtest du das einfach so weiterführen? Weil es ist, du hast ja schon eine Reichweite und gibst vielleicht auch Leuten, die gar nicht so die Möglichkeit haben, sich irgendwie mitzuteilen, dadurch die Möglichkeit, mal ihre Probleme loszuwerden?
Also wie es in der Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt keine besonderen Pläne damit, ehrlich gesagt. Ich finde, und das ist nach wie vor mein Anspruch, also für mich, ich hätte mich früher gefreut, wenn es jemanden gegeben hätte, dem ich Sorgen, Gedanken, auch schöne Gedanken mitteilen kann, ohne be- oder verurteilt zu werden. Und das ist das, was ich damit schaffen wollte und will. Und ich glaube, viele Leute wissen jetzt schon, dass es immer am Sonntag ist und vielleicht wächst es ja auch noch, who knows. Aber ich weiß, dass es für Menschen manchmal einfach schön ist, ihre Gedanken eben mit jemandem zu teilen, den sie vielleicht nicht kennen oder der denen einfach nur Mut macht, anstatt zu sagen, ja, aber. Und wenn ich das machen kann, dann macht mich das super glücklich. Und das hat jetzt auch schon ein paar Mal funktioniert. Ich kriege auch immer schönes Feedback. Und das ist auch genauso schön für mich. Und ich sehe das nicht als Anstrengung, sondern einfach als, ja, als Person, die in, also ich habe jetzt keine riesige Reichweite, aber eine kleine Reichweite hat, dass man seine Plattform für irgendwas Gutes nutzt. Und nochmal, für mich ist der Sinn des Lebens Gemeinschaft. Und wenn ich das damit irgendwie schaffen kann, also mit Musik gebe ich natürlich, mache ich was sehr Egoistisches und zwar mich selber therapieren, aber gebe gleichzeitig ja auch irgendwie was und teile das. Und genauso ist das mit dieser Fragerunde auch. Ich finde, es ist einfach ein, ja, ich habe mir die Frage gestellt, will ich Creator oder Konsument von Social Media sein? Und für mich ist es auf jeden Fall Ersteres. Und damit möchte ich aber auch was kreieren, wo man, wenn man seine Zeit auf Social Media verbringt, weil das mache ich ja natürlich auch, dass man irgendwie ein bisschen Mehrwert davon hat, zumindest.
Ja, das so kommt es aber auch rüber und so kommt es bei den Leuten auch an, denke ich. Und ich finde es voll schön, dass du deine Reichweite auch dafür nutzt, Themen anzusprechen, die nicht dazu beitragen, dass deine Social-Media-Präsenz aufpoliert wird, sondern einfach das, was du vorher schon gesagt hast, mehr Authentizität stattfindet im öffentlichen Raum.
Ja, einfach auch, dass sich Menschen, die zu Hause sitzen, nicht kacke fühlen. Also weil manchmal, wenn ich mir Social-Media-Sachen von anderen Leuten anschaue, ich fühle mich danach, wie gesagt, ne, als ob mir was fehlt. So, ich bin nicht so perfekt, ich hab das nicht, bin nicht so, bla bla bla. Und vielleicht kann man damit halt ein bisschen irgendwie Menschen das Gefühl geben, dass man auch einfach ganz normal ist und dass keiner besser ist als der andere, oder ja.
Sehe ich auch so, ja. Also alle, die jetzt zuhören, legt danach euer Handy weg, macht euch einen Tee, hört euch Nessies Musik an.
Genau.
B-Seiten aus B. dann sind wir eigentlich mit meinen Fragen, die ich dir stellen wollte, schon fast durch. Gibt es denn Möglichkeiten, dich demnächst live zu sehen?
Also, was Nessie Solo-Sachen angeht, da muss ich euch alle noch ein bisschen vertrösten. Aber das wird, hoffentlich wird sich irgendwas ergeben. Aber gerade Stand jetzt gibt es da keine gesetzten Sachen, aber das, was nicht ist, kann noch werden. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr nochmal auf Tour gehen mit jemand anderem und das wird sicherlich auch total schön. Und ja, ich werde auf jeden Fall da sein, Musik machen und wie das alles aussehen wird, weiß nur die Zukunft.
Und deine Managerin.
Und meine Managerin. Aber ja, also wie gesagt, ich bin fleißig am neue Songs schreiben und es stehen 1, 2, 3 ganz coole Sachen an. Dann hoffe ich einfach, dass das Jahr richtig gut wird.
Sehr cool. Ja, halt uns bitte auf dem Laufenden. Allerletzte Bonusfrage für die Rap-Fans da draußen. Ich vertrete hier ja auch ein Hip-Hop-Medium. Ja. Kommt Cleopatra vielleicht doch noch?
Ah, ich glaube, in diesem Leben nicht mehr. Es wäre lustig gewesen. Ich glaube, wenn man dafür die richtigen Leute hätte und also ich glaube nicht, dass ich die richtige Interpretin dafür auch bin. Aber ja, wenn es jemanden gibt, der überzogene Rap-Songs machen will und dafür noch jemanden braucht, der sie schreibt, dann sagt Bescheid.
Ihr habt es gehört da draußen. Also Anfragen dann direkt an Nessie, bitte. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, das sowieso. Das war meine Ehre. Ich persönlich freue mich auf alles, was von dir noch kommt, nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den nächsten, weil ich mir sicher bin, dass da noch einiges auf uns wartet.
Ach, vielen Dank.
Und ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr mit ganz viel Mucke, mit ganz vielen Live-Auftritten, ganz wenig Bildschirmzeit dazwischen. Und wenn du noch eine Ankündigung hast oder noch irgendwas loswerden möchtest, dann gerne raus damit.
Folgt alle Backspin und hört fleißig weiter die Podcasts und hört meine Musik, wenn ihr Lust dazu habt. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mich jeden Sonntag fragen.
Wunderbar. Um euch da draußen das Stalken noch ein bisschen zu erleichtern, ihr könnt Nessie auf Instagram unter IamXNessie folgen. Auf Spotify heißt sie einfach nur Nessie. Und für alle, die nach diesem Gespräch jetzt nicht genug Nessie-Content hatten und zum Beispiel ein bisschen mehr über deine sportlichen Ambitionen hören wollen, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, die können zum Power of Sports Podcast mit Nico Backspin gehen, weil da warst du nämlich im August schon bei ihm zu Gast und ihr habt euch unter anderem darüber unterhalten, wie du vom Partysport zum Weightlifting gekommen bist.
Genau.
Und ich meine mich zu erinnern, dass du kurz auch erzählt hast, dass du früher ein Pferdemädchen warst, nur um da so einen kleinen Teaser einzubauen.
Ja, das stimmt auch.
Und auf dem Backspin-YouTube-Kanal findet ihr außerdem ein Video von Nico und Nessie im Puma-Headquarter, wo ihr euch unter anderem über eure Zusammenarbeit, also deine und Pumas Zusammenarbeit unterhalten habt, aber du auch viel von deinem Kunstwerdegang und Musikwerdegang erzählst. Tolles Video, schaut auf YouTube, hört sich das an. Und als Abschlussplädoyer kann ich euch einfach nochmal ans Herz legen, behaltet diese großartige Künstlerin im Auge und gebt euch Nessie.
Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal fürs Gespräch und bis bald. Ciao.
Bis bald. Backspin. Podcast.